Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister. Das singt das Volk, also der Chor in Richard Wagners Meistersingeroper. Demnächst vielleicht nur noch im Halbtagsjob oder als Kammerchor. Heute wurden nämlich Änderungen bekannt und darüber berichten wir gleich. Ebenso erfahren Sie, wer die Goethe-Medaillen in Weimar heute erhalten hat. Und zum Schluss fragen wir, wie kommen Vertrauen und Sicherheit in die Stadt und wie bleiben Sie da? Zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Die 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig beginnen heute Abend, gleich nach unserer Sendung. Das muss uns zuerst interessieren. 21 Filme konkurrieren um den Goldenen Löwen, den Hauptpreis, der dann am Ende von Jurypräsidentin Isabelle Huppert überreicht werden wird. Viele große Leinwandstars sind diesmal dabei. Unser Filmkritiker Patrick Wilinski, kein Leinwandstar, aber vielleicht Kritikerstar, ist für uns schon in Venedig, Herr Wilinski. Letztes Jahr gab es wenig Hollywood am Lido wegen des Doppelstreiks. Autoren, Schauspieler haben gestreikt, Filme wurden zurückgezogen. Ist das dieses Jahr anders?
Ja, das ist dieses Jahr anders. Über das Staraufkommen in den nächsten Tagen kann man sich nun wirklich nicht beschweren. Allein jetzt kann ich gerade durch eine Kamera sehen, fahren Sie vor, die großen Premierengäste des Abends, Tim Burton, Oscar-Gewinner Michael Keaton, Winona Ryder. Sie präsentieren hier Beetlejuice 2, mit dem das Festival eröffnet wird. Aber morgen geht es munter weiter. Hier eine kleine Liste von den Stars der ersten 48 Stunden. Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga, Kate Blanchett. Sie kommen alle natürlich, sie zeigen ihre neuen Werke, aber das ist wichtig, es sind keine großen Studiofilme mit dabei. Man sieht eben, dass dieser Produktionsstopp und die Finanzierungsengpässe in Hollywood einfach noch andauern und dass wir eben hier eben so eine Bandbreite des Independent-Kinos aus Amerika bekommen, von einem Marias Callas Biopic bis hin eben zu der Joker-Verfilmung 2.
Der künstlerische Direktor, Festivalleiter Alberto Barbera, hat angekündigt, dass dieses Jahr die Filme lang und, ich sag's mal so, knisternd daherkommen. Ein bisschen Kino für Erwachsene?
Ja, und das liegt auch daran, dass Autorenfilmerinnen und Autorenfilmer sich nicht mehr gängeln lassen wollen. Das heißt dann immer, mach weniger Sexszenen, damit du die 10 fundamentalen Christen aus dem Mittleren Westen nicht verscheucht, wenn mir mal dieser kleine ironische Einlass erlaubt ist. Also Filmemacher wollen erzählen, wie sie sich ausdrücken wollen. Sie wollen sich nicht mehr anpassen. Das sehen wir in groß angelegten Projekten. Das zeigt auch sich auf der Leinwand, vor allem durch sehr erotische Filme, die uns angeblich in den nächsten Tagen erwarten werden. Das zeigt aber auch, dass die Filme enorm lang sind. Also nebenbei werden hier Serien gezeigt, ganze Staffeln, da sind dann 600 Minuten lang die Leinwände gefüllt, aber der durchschnittliche Wettbewerbsfilm dieses Jahr dauert 2,5 Stunden bis 3 Stunden. Und das ist, sagt Alberto Barbera, der künstlerische Leiter, auch eine Haltung dieser Regisseure gegenüber dieser YouTube- und TikTok-Kultur, wo die Clips immer kürzer werden, wo man Geschichten in 15 Sekunden erzählt. Jetzt soll Kino eine Erfahrung werden, ein Event, Geschichten in XXL-Länge.
Die Krisen der heutigen Zeit sollen im Übrigen auch da Thema sein. Lassen Sie uns auf das kulturpolitische Umfeld schauen. Die Biennale wird zum ersten Mal vom dem Meloni-treuen Journalisten Pian Trangelo Buttafuoco geleitet. Wirkt sich das aus?
Ja, also wenn ich mit meinen italienischen Kolleginnen und Kollegen spreche, die sind da noch zwiegespalten. Also der Mann hat sich noch nicht allzu sehr in den Vordergrund gespürt. Seine größte erste Amtshandlung war die Verlängerung des Vertrags des künstlerischen Leiters Alberto Barbera. Also könnte man sagen, irgendwie stehen die Zeichen eigentlich für ein Weiter-so. Was aber zum Beispiel nicht heißt, dass die Filme vielleicht eine gewisse Vorauswahl getroffen worden sind. Wir müssen in den nächsten Tagen vor allem mal auf die italienischen Spielfilme schauen und uns die Frage stellen, welche Art von Helden werden hier erzählt. Wie werden Kriegserfahrungen, denn darum geht es vor allem in diesen Filmen, über Kriegsgeschichten, wie werden die erzählt? Welche Art von Geschichte wird umgeschrieben, neu geschrieben? Einen direkten politischen Einfluss kann man noch nicht erkennen. Buttafuoco scheint ein Mann zu sein, der die Stars liebt, mit denen umgibt er sich, mit denen fotografiert er sich. Meine italienischen Kollegen bleiben aber skeptisch. Sie trauen diesem Mann keinen Zentimeter über den Weg.
Patrick Wilinski, wir möchten von Ihnen etwas über die deutsche Präsenz in dem Wettbewerb wissen. Es gibt ja einen Wettbewerbsfilm nicht direkt, aber ein Exportschlager, und das ist immer deutscher Film mit NS-Geschichte.
Ja, das stimmt. Der Dokumentarspezialist Andres Feil zeigt gemeinsam mit seiner Produzentin Sandra Maischberger einen Film über Leni Riefenstahl, wo er nochmal ganz tief in die Archive gegangen ist und probiert, diese schwierige Biografie dieser Lieblingsregisseurin von Adolf Hitler neu zu deuten. Das ist schon ein sehr spannendes Nebenprojekt, das zwar, da haben Sie recht, in einer Nebenreihe in Venedig gezeigt wird, aber schon hier am zweiten Tag. Das bedeutet, das Festival möchte, dass möglichst viel Aufmerksamkeit auch auf so ein Projekt gelegt wird, weil natürlich die internationale Presse besonders zahlreich da ist. Stimmt, kein deutscher Film im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Das muss auch dieses Jahr nicht sein, aber es gibt genug auch deutsche Schauspieler in Nebenreihen, die in österreichischen, schweizerdeutschen Produktionen stattfinden. Also man braucht sich dafür nicht zu schämen. Das deutsche Kino ist präsent. Außerdem weht die deutsche Fahne auf der Sala Grande. Das bedeutet, Deutschland ist schon quer durch die Sektion vertreten.
Kurz vor Eröffnung der 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig, unser Kritiker Patrick Wilinski. Danke dafür. Ob im Fliegenden Holländer oder im Parsifal, im Tannenhäuser, dem Sängerkrieg auf der Wartburg oder den Meistersingern von Nürnberg, Frauen, Männerchöre sind in Richard Wagners Opern nicht nur groß, sondern auch tragend. Sie sind wirkungsvoll und mächtig. Gestern war die letzte Vorstellung auf dem Grünen Hügel bei den diesjährigen Richard Wagner Festspielen. Der Festspielchor, nichts Besonderes, versammelte sich und erfuhr, dass dann doch was Besonderes, dass es ihn so künftig nicht mehr geben wird. Der Chor wurde aufgelöst. Von unserem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs, der für uns immer in, aus und um Bayreuth herum für Kultur heute berichtet, wollen wir wissen, was ist da passiert? Wird der Chor künftig kleiner?
Der Chor wird auf jeden Fall kleiner und der Chor ist entlassen worden. Ich habe hier ein Statement von einer Choristin, die sagt, keiner weiß, wie es weitergeht und ob jemand von uns überhaupt nächstes Jahr dabei sein wird. Nun habe ich auch mit Katharina Wagner gerade eben telefoniert, die sagte, ja gut, dass der Chor entlassen wird, ist erstmal eine Formalie, weil das ist ja jedes Jahr so. Das ist ja ein Projektchor und der wird jedes Jahr für die jeweiligen Produktionen neu engagiert. Das ist richtig so, auch was das Festspielorchester betrifft, nur sind das natürlich in der Regel diejenigen, die auch im vorherigen Jahr gesungen haben. Und das ist der eigentliche Punkt. Also man hat da doch ziemliche Sorge oder die einen oder anderen haben ziemliche Sorge, dass sie eben künftig nicht mehr mit dabei sein werden.
Kann so etwas Auswirkungen auf die künstlerische Qualität haben? Wenn ich mir vorstelle, dass wir dann vielleicht Zustände wie bei Leiharbeitsfirmen bekommen und dann Mindestlohn-Castings passieren oder übertreibe ich?
Das kann passieren. Die Sache ist nicht entschieden letztendlich, so muss man sagen. Also klar ist, Bayreuth muss sparen, das ist logisch. Die müssen auch auf allen Ebenen dann sparen und eben dann auch vor allen Dingen beim Chor. Bei Katharina Wagner selber ist es so, dass sie sagt, das ist erstmal ein Argument, das nachvollziehbar ist. Wir haben 134 feste Chormitglieder bis jetzt gehabt im Sommer. Und das ist halt bei manchen Aufführungen wie Festwiese Meistersinger absolut nötig. Aber wenn zum Beispiel Meistersinger nicht laufen oder es eben Stücke gibt, die einen kleineren oder gar keinen Chor haben, dann brauchen wir die nicht. Und selbst wenn jetzt angenommen dreimal die Meistersinger laufen in der Saison, dann sind natürlich diejenigen, die auf der Festwiese singen, ansonsten beschäftigungslos, aber bezahlt in Bayreuth und können die schöne Landschaft genießen. Nicht ein Zitat von ihr, sondern so wie ich das natürlich manchmal spöttisch schon in den letzten Jahren auch gehört habe, nach dem Motto, ihr habt's Urlaub und wir haben jeden Abend Dienst. Da ist was dran. Der andere Punkt ist aber einfach der, dass man für diesen besten oder einen der weltbesten Chöre einfach ein so hohes Niveau braucht, dass man also so mit Projektchören schwer arbeiten kann. Das heißt, das hinzukriegen, einen Kernchor zu haben und dann eben für die Stellen, wo es mehr Choristinnen und Choristen braucht, wirklich die Top-Profis zu kriegen, ist ein gewisses Wabonspiel. Dazu wird es aber jetzt kommen. Und die eigentliche Neuigkeit, die heute jetzt eben ist, ist, dass es ja einen neuen Chordirektor gibt. Eberhard Friedrich hat hingeschmissen, ein Jahr vor der regulären Pensionierung, wobei man hätte ihn auch weiter beschäftigen können, theoretisch, hat in wütend hingeschmissen und gesagt, die Qualität wird leiden durch diese Reduzierung des Chors. Und der neue Chordirektor Thomas Eidler de Lind aus Leipzig kommend, der möchte, dass alle ihm vorsingen. Und der will auch internationale Auditions veranstalten. Und das beleidigt natürlich auch einige Leute im jetzigen Chor.
Ich höre daraus, das ist dann doch ein bisschen mehr als nur eine normale Strukturveränderung und Sparmaßnahme.
Das würde ich schon so sehen. Also ich denke eben, das ist nicht ausgemacht. Wir werden es dann erleben, wenn wirklich Chor und Extrachor oder Chor und Projektchor, wie immer man das dann nennt, wirklich zum ersten Mal etwa bei den Meistersingern dann auftreten oder in anderen Stücken, wie dann die Qualität letztendlich ist. Es ist ja über die Jahre immer die sichere Bank der Festspiele gewesen. Vor allen Dingen der Festspielchor, mehr sogar noch als das Festspielorchester. Es gibt aber keine wirkliche Lösung. Also eine Lösung könnte sein, dass man diesen teuren Chor mit eben über 130 Leuten sich trotzdem leistet und ein Konzept entwickelt, dass zum Beispiel dann eben noch extra Konzerte gegeben werden in der Festspielzeit und die Choristen, die eben so wenig zu tun haben, dort eingesetzt würden. Aber das würde wieder bedeuten, ich muss das finanzieren, ich muss es organisieren. Es bräuchte einfach mehr Geld, mehr Infrastruktur, um diese Festspiele eben vielleicht ein bisschen aus dem grünen Hügel heraus auch in die Stadt noch weiterzutragen. Und dann könnte man sowas machen. Aber da gibt es im Moment niemand. Und so viele Sponsoren gibt es auch nicht und sicher keinen, der so schnell zur Verfügung dafür wäre. Also von daher, es gibt ein gewisses Risiko. Ich sage mal so, mit Glück und wenn der neue Chordirektor vernünftig ist und ein großes Gespür hat für das, was nötig ist, wird diese Qualität erhalten bleiben. Das hoffen wir zumindest alle.
Verachtet mir die Chöre nicht. Der Bayreuther Festspielchor verändert sich, Jörn-Florian Fuchs berichtete. In Weimar, da wurden heute an Johann Wolfgang von Goethes 275. Geburtstag die Goethe-Medaillen 2024 verliehen. Das ist eine hohe kulturpolitische Auszeichnung. Die Preisträger kommen aus Lateinamerika und dem Südbalkan und glauben an die verändernde Kraft der Kultur. So viel ist sicher. Grund für uns, den Kollegen, den Landeskorrespondenten in Thüringen, Henry Bernhard, zu fragen. Die Goethe-Medaillen werden seit 1955 verliehen. In diesem Jahr, Herr Bernhard, an drei Frauen. Und das ist dann doch eine erwähnenswerte Besonderheit?
Ja, es ist schon einmal passiert in diesen 69 Jahren. Es ist also das zweite Mal, dass es drei Frauen sind. Es sind ja immer drei Preisträger in diesem Jahr, also drei Preisträgerinnen. Ich verfolge das seit 10 Jahren. Da waren dann immer Frauen dabei. Das ist inzwischen auch glücklicherweise auch normal. Und dass es in diesem Jahr drei waren, hat auch die scheidende Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, thematisiert.
Ich freue mich, dass die Jury wie schon einmal im Jahr 2017 unter einer ganzen Reihe von verdienstvollen Kandidaten drei Frauen als besonders preiswürdig ausgewählt hat. Eine kleine Erinnerung, bis 1989 gab es unter der großen Schar der Preisträger insgesamt nur 8 Frauen. Die Medaille wird seit 1955 verliehen. Gerade einmal 3% der Medaillenempfänger.
Was man dann über die heutigen drei Preisträgerinnen erfahren hat, da kann man nur sagen, sie wurden definitiv nicht wegen ihres Geschlechts ausgewählt.
Ja, jetzt haben wir es spannend genug gemacht. Jetzt rücken Sie mal raus, wer sind denn die drei?
Das sind Claudia Cabrera aus Chile, Iskra Geschoska aus Nordmazedonien und Carmen Romero Quero aus Mexiko. Claudia Cabrera, die Übersetzerin aus Mexiko, übersetzt Romane und auch Theaterstücke aus dem Deutschen, vor allem Exilliteratur. Es waren ja während des Nationalsozialismus um die 1000 deutsche Exilanten in Mexiko, darunter einige Autoren, auch Anna Segers. Claudia Cabrera übersetzt deren Werke jetzt neu, teilweise auch erstmalig. Sie hat schon 70 Werke übersetzt. Und sie sagt auch, antifaschistische Literatur heute ist ja auch wichtig. Guck dir die Welt an, die AfD und Trump, wir brauchen diese Literatur. Und ein schönes Beispiel ist auch für die Bedeutung von Schulen und auch des Goethe-Instituts. Cabrera ist auf eine deutsche Schule gegangen und hat am Goethe-Institut in Mexiko am Empfang gearbeitet. Und dort wurde sie als Übersetzerin entdeckt. Die zweite ist Iskra Geschoska aus Nordmazedonien. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und Kulturmanagerin. Und sie ist eine von denen, wo man auf den ersten Blick nicht so recht weiß, was sie genau eigentlich tut. Aber dann begreift man so langsam ihre Bedeutung für die nationale Kulturszene. Die dritte ist Carmen Romero Quero, eine Theaterfrau aus Chile. Sie sagt, sie ist durch das Underground-Theater während der Pinochet-Diktatur. Da habe sie erstmal ihre Seele gefunden. Sie hat dann 1994 ein Theaterfestival gegründet, was es immer noch gibt. Eine Handvoll Frauen, sagt sie, die mit 1000 PS immer unterwegs sind und arbeiten, die gegen das Vergessen arbeiten, denn die Diktatur sei immer noch präsent. Ganz wichtig dabei, sie spielen ganz viel im öffentlichen Raum. Also während des Festivals werden 30 Nachbarschaften bespielt in Mexico City ohne Eintritt. Und sie sagte, sie will das Theater, nein, nicht Mexiko, Entschuldigung, Santiago de Chile, sie will das Theater täglich retten und dort entsteht auch Gemeinschaft. Sie hat auch die Theaterwelt nach Chile geholt und sie holt auch die internationale Theaterwelt nach Chile. Unter anderem hat auch Pina Bausch die letzten Monate vor ihrem Tod dort 4 Monate verbracht. Also ganz wichtig, da sieht man bei diesen dreien, wie wichtig der Austausch, der internationale Austausch ist.
Ich glaube an die Politik des Teilens und Sorgens in einer organischen Gemeinschaft, die durch kritische Selbstbetrachtung Räume der ständigen Emanzipation eröffnet. So die mazedonische Autorin Iskra Geschoska. Ist Ihnen jemand ganz besonders aufgefallen oder auf irgendeine Weise hervorgestochen?
Ja, da würde ich eben Iskra Geschoska aus Nordmazedonien erwählen, eben weil es so schwer auch zu fassen war, was sie macht. Aber sie wurde so überschwänglich auch in dem Vorstellungsfilm von sehr vielen Menschen gepriesen. Und dann merkt man auch, sie hat ein Kulturzentrum für unabhängige Kunstszene gegründet in Skopje. Und es gibt nur sehr, sehr wenige Spielorte überhaupt für unabhängige Kultur in Nordmazedonien. Und das ist ein Gegenort der Gesellschaft zum Staat, der sich in Skopje mit neoklassizistischen Fassaden eine Pseudogeschichte erschaffen hat. Und im Kunstmuseum in Skopje gibt es überhaupt keine zeitgenössische Kunst. Und da schafft eben Iskra Geschoska und ihre Freunde eine Gegenöffentlichkeit. Die Jugend wandert aus als Nordmazedonien. Sie will eben die Kreativen halten. Sie vernetzt sie mit dem Balkan, mit Europa. Und sie sagt, wir haben nur kulturelles Kapital und damit müssen wir einfach umgehen.
Ein letztes. Wie muss ich mir die Preisverleihung vorstellen? Das Goethe-Institut sitzt ja eigentlich in München. Wie sah das in Weimar aus?
Man könnte sagen, da landet ein Raumschiff oder besser zwei oder drei Raumschiffe. Eins aus Berlin, eins aus München. Da kommen die Leute mit ihren Rollkoffern an und dann natürlich die Preisträger mit ihren Familien. Es gibt auch ein bisschen Programm vorab noch in Weimar am Vorabend, aber es könnte ein bisschen mehr sein, was da passiert.
Henry Bernhard, zur Verleihung der Goethe-Medaillen heute in Weimar am 275. Geburtstag des Dichterfürsten. In überschaubaren Gemeinschaften, sagen wir im Dorf, da ist es ja ziemlich unwahrscheinlich, jemanden zu treffen, den man nicht kennt. In unüberschaubaren großen Gesellschaften, in Großstädten, sagen wir, ist es unwahrscheinlich, jemanden zu treffen, den man kennt. Umso dringender ist es zu regeln, wie man Nähe unter Fremden regelt. Beim tödlichen Messerangriff von Solingen ist die friedliche, die vertrauensvolle Grundannahme missbraucht worden, das Schutzversprechen der Stadt gebrochen. Den Soziologen Rudolf Stichwey habe ich gefragt, wann werden öffentliche Beziehungen der Menschen untereinander zum Problem und vor allem, wann wurde das erforscht?
Man kann sagen, so um 1900 haben das eine Reihe von Soziologen eigentlich erstmals beobachtet. Georg Simmel zum Beispiel oder ein Amerikaner, der relativ vergessen ist, Nathaniel Shaler. Und Shaler sagt, das Neue ist, die meisten anderen sind nicht mehr Freunde, sie sind auch nicht Feinde, sondern sie sind Dritte. Weder Freund noch Feind. Shaler hat auch das schöne Wort Commonplace Folk. Also sie sind wie so ein Gemeinplatz. Sie ziehen an mir vorüber, ohne dass ich sie, wie das bei einem Gemeinplatz der Fall ist, groß würdigen muss. Und Shaler auch, ähnlich wie Simmel, sagt dann, dieser Dritte ist ein indifferent man. Also er ist mir gleichgültig. Nicht im Sinne einer Demoralisierung, also Gleichgültigkeit, sondern gleichgültig in dem Sinne, dass es so viele davon gibt, von diesen Dritten. Und dann sagt er auch, die sind mir, das ist der indifferent man, aber es ist besser, ich zwinge mich in eine sympathetische Einstellung ihm gegenüber. Ich muss ihm ein Minimum von Sympathie und ein Minimum Vertrauen schenken, um diese Indifferenz gegenüber dem Dritten praktizieren zu dürfen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Beschreibung der Modernität in Gesellschaften und Städten, dort wo auch Crowds, größere Ansammlungen von Menschen zusammen sind und wo diese vielen Menschen alle Individuen sind. Und ich kann diese universelle Andersheit der anderen nicht mehr erforschen. Diese Informationsverarbeitungskapazitäten hat niemand. Aber zunächst mal muss ich durch die Stadt auch achtlos gehen dürfen und achtlos gehen können. Ich muss das auch lernen. Das ist ein anspruchsvoller Lernprozess, der dahinter steht. Und es braucht aber auch so eine Art Grundfundierung durch Minimalsympathie ist etwas, was einige sagen. Oder dann Goffman etwas später, zivile Unaufmerksamkeit oder bürgerliche Unaufmerksamkeit, die aber dadurch moderiert wird, dass sie zivilisiert ist oder bürgerlich ist. Und das flüchtige Lächeln bedeutet nicht viel, nur dass ich den anderen vergewissere, ich bin unbedrohlich für dich. Ja, du kannst deinen Geschäften weiter nachgehen. Es ist kein Problem, dass du mich nicht groß beachtest. Wie solltest du das auch können?
Und eine gewisse Abweichungstoleranz zählt auch dazu.
Wenn man sich Stadtfotografien in nordamerikanischen oder europäischen Städten um 1900 anguckt, dann sind die unvorstellbar überfüllt. Die Kollisionen sind häufiger. Und unter dieser Bedingung ist diese Soziologie der modernen Indifferenz eigentlich erfunden worden. Es gibt eine Reihe von Autoren, nicht Simmel ist ein bedeutender, Shaler ist ein bedeutender, wenn man so will, bekannter. Und es gibt eine Reihe weiterer Autoren, bei denen man ähnliche Beobachtungen findet.
Als der Wuppertaler Polizeipräsident sagte, jeder muss sich mit sich ausmachen, ob er zu Festivitäten geht, ob er zu Fußballspielen geht, ob er im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist, hatte ich für eine Sekunde das Gefühl, das ist eigentlich eine Kapitulation.
Ja, das ist es, weil das muss selbstverständlich sein. Man kann das nicht so behandeln, als sei das eine Risikoentscheidung, für die jemand dann auch die Verantwortung übernimmt, sondern es muss eine risikolose Entscheidung sein, nicht zu einem Fußballspiel zu gehen oder zu einem Stadtfest zu gehen. Das klingt überspitzt, aber man könnte sagen, die Moderne hängt ein bisschen davon ab, dass ich das risikolos tun kann. Und wenn ich das nicht mehr tun kann, dann entstehen gesellschaftliche Spaltungen. Und eigentlich darf das nicht so sein. Sie müssen sich in den Städten der modernen Welt ohne Furcht, ohne eine verschärfte Risikowahrnehmung bewegen können. Und davon hängt viel ab. Wenn Sie das in Ihrer Stadt nicht haben oder nicht mehr haben, dann ist es besser, es fällt Ihnen eine Strategie ein, wie Sie das wiederherstellen können, was immer das im Einzelnen sein kann, nicht? Das will ich jetzt gar nicht vorschreiben, aber natürlich sind wir in einer Situation, jetzt auch durch diesen Mord am Freitag in Solingen, wo man sagen muss, zunächst mal ist das auch nicht nur die ganz großen politischen Fragen, der Nahostkonflikt, der hier ja auch massiv involviert ist, die Asylsituation mit vielen Ungelösten, die muss man auch ein Stück wegschieben, weil wir können die ja nicht bis morgen lösen. Auch der Kanzler und der Oppositionsführer werden die heute nicht lösen oder jedenfalls nicht so, dass es morgen besser ist. Sind dann zunächst auch mal Sicherheitsfragen, die sich in einer Stadt doch massiv stellen, nicht?
Und davon lebt ja die Stadt. Ja, vom Schutzversprechen, ja. Vom Sicherheitsversprechen.
Ja, zunächst, solange die Städte noch Mauern haben, ist die Unsicherheit da draußen. Also das ist noch keine moderne Weltgesellschaft, weil die moderne Weltgesellschaft ist in vielen Hinsichten eine, wo sie auch auf den Straßen zwischen den Städten oder auf den Verkehrswegen zwischen den Ländern gesichert reisen können. Solange die Städte noch Mauern haben, ist aber immerhin innerhalb der Mauern ihre Sicherheit und die Unbedenklichkeit des Umgangs mit anderen gesichert. Und das müssen sie natürlich laufend auch herstellen und wiederherstellen und überlegen, wie sie das machen. Das ist auch eine Forderung, die sich in diesen Tagen jeden Tag stellt.
Der Soziologe Rudolf Stichweber, zivilisierte Unaufmerksamkeit in der modernen Stadt und die öffentlichen Beziehungen. Antisemitismus im Kulturbetrieb und seine Bekämpfung sind seit der Documenta 15 vor 2 Jahren ein Dauerthema. Eine Bundestagsresolution soll dem nun vorbeugen, aber auch dagegen kommt gerade auch von jüdischer Seite Protest. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die Schriftstellerin Deborah Feldmann und der Geiger Michael Barenboim kritisieren die geplante Antisemitismus-Resolution ja schon länger. Nun haben die beiden zusammen mit Regisseur Barry Kosky, der Künstlerin Candice Brights und vielen anderen jüdischen Intellektuellen einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie unter anderem sagen, Zitat, diese Resolution beansprucht, jüdisches Leben in Deutschland schützen zu wollen. Stattdessen stellt sie jedoch in Aussicht, diese zu gefährden. Zitat Ende. Bedenklich sei zum einen der Bezug der Resolution auf die Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IHRA, denn da werde Kritik am Staat Israel mit Antisemitismus gleichgesetzt. Zum anderen werde linker Antisemitismus überbetont, dabei gehe die viel größere Gefahr von rechts aus. Grundsätzlich gefährde die Resolution die Meinungsfreiheit, so die Unterzeichner. Und genau dagegen hat sich letzte Woche in unserer Sendung der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, ausdrücklich gewehrt.
Es ist noch nicht eine Einschränkung für Meinungsfreiheit, wenn ich für meine Meinung kein Geld bekomme. Also da muss es auch einen Unterschied geben zwischen der Frage, darf ich etwas straffrei sagen? Und habe ich den Anspruch, wenn ich das sage, darauf auch noch eine Subvention zu erlangen?
Die Unterzeichner des Briefes wiederum werfen Beck ideologisches Denken vor. Sie fordern von der Bundesregierung ausdrücklich eine größere Vielfalt der Stimmen, die an der Ausarbeitung solcher Papiere beteiligt sind. In Chemnitz fällt zum 1. September, also am Tag der Landtagswahlen in Sachsen, endlich der Startschuss für das Pilotprojekt zur Aufarbeitung der Verbrechen des rechtsextremen NSU, also für einen Erinnerungsort für die Opfer der Terrorzelle. Chemnitz trägt im kommenden Jahr den Titel Europäische Kulturhauptstadt und will dann ein Dokumentationszentrum präsentieren. Der Bund und der Freistaat Sachsen fördern das Projekt mit insgesamt 4 Millionen Euro. In Thüringen wird am Sonntag ebenfalls gewählt und auch das Lutherhaus in Eisenach will ein Zeichen setzen. Es lädt am Wochenende bei freiem Eintritt in die Sonderausstellung Erforschung und Beseitigung, das kirchliche Entjudungsinstitut 1939 bis 1945 und will sich damit gegen rechtsextremes, völkisch-populistisches Gedankengut positionieren. Das Lutherhaus erklärt damit gleichzeitig seine Solidarität mit den vielen Gedenkstätten, die zunehmend von rechts angegriffen werden, bis hin zu Todesdrohungen und Übergriffe gegen NS-Gedenkstätten. Das wird auch ein Thema in der morgigen Ausgabe von Kultur heute sein.
Das alles wusste Anja Reinhardt zu berichten in den Kulturmeldungen. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Die Nachrichten folgen auf uns, dann die Informationen am Abend. Sie berichten über die Asyldebatte in Deutschland und die israelischen Militäroperationen im Westjordanland.